sondern mehr Concept Store, die Symbiose aus komm zur Tür rein, nimm eine Geschenkidee mit und schau uns über die Schulter, während wir irgendwie an einem Projekt sitzen.
Dann erst auch mit der Elternzeit kam bei mir der Switch in Richtung zur Gestaltung und zum Illustrieren.
Das Hoher Bankall vor dem Eisstock Sedelmeier, nämlich gegenüber, also in dieser Nachbarschaft, sind auch die Randnachbarn ziemlich schnell mit im Boot gewesen.
Ja, da kam einfach die verrückte Idee eigentlich mal auf, ursprünglich von Lisa. Die hatte den Wunsch, Schafe als Haustiere zu haben. Grundsätzlich den Wunsch hatte ich schon immer. Das Kinderbuchthema war schon immer in meinem Kopf. Ich wollte das einfach gerne.
Und wir sind dann nach Bologna auf diese Kinderbuchmesse gefahren und waren da wirklich in diesen Illustratoren-Sprechstunden mit unserem Manuskript.
Also das Buch heißt Die krasseste Herde oder Der Tag, an dem der Zaun krachte.
Servus, grüß dich und hock dich her zum Hoorgarten, der Podcast aus Garmisch-Partenkirchen. Mein Name ist David Stieler und hier treffe ich Menschen aus Garmisch-Partenkirchen und der Region und spreche mit ihnen über ihr Leben, ihre Erlebnisse, über das, was sie tun, was sie antreibt und was sie mit der Region verbindet. Da ich der Überzeugung bin, dass jeder Mensch eine einzigartige, erzählenswerte Geschichte hat. In der heutigen Folge zu Gast sind Lisa Rühl und Eli Peter. Zwei Frauen, die sich im Rahmen eines Baugemeinschaftsprojektes kennengelernt haben. Damals haben sie noch über vermutlich Kabelkanäle und Abwasserrohre diskutiert. Dann saßen sie auf einem Hoorgartenbankerl zusammen, kamen auf eine Idee mit Zwergschafen und daraus resultierend ist dann später eine geschäftliche Beziehung, ein gemeinsames Unternehmen entstanden, Karl Meise. Sie machen Drucklaken, sie machen viel Kreatives, es gibt tolle Sachen zu kaufen und sie haben dieses Jahr im Februar ihr erstes Kinderbuch rausgebracht, Die krasseste Herde. Und wie krass es ist, ein Kinderbuch zu schreiben und dann auch noch einen Verlag zu finden, der dieses Buch im Grunde produziert und den Verkauf organisiert, wie groß die Herausforderungen da waren, was Bologna damit zu tun hat und was die beiden Mädels sonst noch so zu erzählen haben, das hörst du in der heutigen Folge. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören.
Jetzt, Liebe, Leideln, sagt er, horch's gut zu, sagt er, Neuigkeiten, sagt er, gibt's grad nur, sagt er, was die Leute reden, sagt er, und was deren, sagt er, kind's beim Hoorgarten hören.
Mitten im Zentrum von Garmisch und doch etwas abseits von Trubel und von Halligalli, da befindet sich ein Concept Store, ein Kreativbüro und eine Schreibstube. Und wer da sich dahinter verbirgt, was da alles passiert, das besprechen wir in der heutigen Folge vom Hoorgarten. Und der ist zu Gast bei Karl Meise. Und Karl Meise ist Lisa Rühl und Eli Peter. Herzlich willkommen, ihr zwei.
Ja, hallo. Danke. Hallo. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich. Es ist super gemütlich hier. Ich habe es als Concept Store angeteasert. Lisa, ist das richtig Concept Store oder was ist es?
Also es hat sich ein bisschen gewandelt. Wir haben ursprünglich eben hier angefangen. Da hatte Eli noch mehr Fokus auf ihrer Produktproduktion. Die hat Produkte gemacht, Papeterie, Illustrierte war immer dabei. Aber sie schlich eben eine ganze Zeit hier um diesen Laden rum. Hier wurden ja früher BHs verkauft von der legendären BH-Frau. Da kommen auch immer noch, ich sag mal, Überbleibsel hier reingeschneit und fragen nach Körbchengröße Doppel D. aber der wurde dann frei und in der Zeit habe ich auch meine Selbstständigkeit eben umstrukturiert, habe zu Hause wieder gearbeitet und dann kam Eli und hat gesagt, da gibt es einen Laden. Und deswegen ging es so los. Wir wussten nicht, wo die Reise hingeht. Sie wollte einen Laden, wo sie ihre Produkte verkaufen kann und gleichzeitig aber auch arbeiten kann. Hier stand noch eine Nähmaschine mit drin und ich wollte einen Büroplatz zum Schreiben. Und so sind wir dann hier eigentlich mal blauäugig zusammengekommen, oder?
Ganz genau.
Ja, also Eli, du hast, oder Lisa hat das ja schon gesagt, du Papeterie und sowas. Und ich
wenn ich mich zurückerinnere, ich habe auch mal Weihnachtsgeschenke für meine Nichten hier gekauft. Also so dieses kreativ bisschen basteln, das ist so dein Part in der ganzen.
Ja, Zeit. Also der Kern ist eigentlich die Illustration. Das sind so meine Motive, die auf alles drauf wandern. Früher waren es mehr selbst genähte Sachen und selbst produzierte Sachen per Hand. Inzwischen hat sich es ein bisschen gewandelt, eben gerade in der Zusammenarbeit mit der Lisa, dass wir eben gemeinsam Projekte machen. Und da ist so ein bisschen das Nähen und Basteln so ein bisschen zurückgegangen. Und mehr, der Fokus jetzt inzwischen auf Papeterieprodukte und eben auch gemeinsame Projekte gewandert.
Okay, jetzt helft mir mal auf die Sprünge. Karl Meise. Ist das ein Kunstname, Lisa? Wie kam der zustande?
Tatsächlich relativ unkreativ, weil ich hatte aus meiner vorigen Partnerschaft, Selbstständigkeit, den Namen Karl. Das war einfach ein Kürzel aus Nachnamen. Und Eli hatte eben ihr Label, das hieß Glücksmeise. Und wir haben dann ganz unkreativ beides zusammengeworfen, aber fanden das irgendwie auch ganz sympathisch. Und haben so festgestellt, dass das viele nicht einordnen können und neugierig macht, weil viele denken, Karl ist ein Mann. Und dann gucken die, wenn wir dann kommen und es ist eben kein Typ. Und das ist so ein bisschen Überraschungstüte. Und deswegen fanden wir Karl Meise dann am Ende doch am besten. Ja, und haben das dann einfach dabei belassen. Also es ist eigentlich dieser Zusammenschluss. Der Karl und die Meise.
Der Karl und die Meise.
Der Karl bin ich und die Meise ist Eli. Aber wir sind das jetzt mittlerweile, wie Eli schon gesagt hat, eigentlich zusammen, weil sich immer mehr auch diese Zusammenarbeit rauskristallisiert hat. Und deswegen ist eben dieses Concept-Store-Ding nur noch so ein Seitenspielplatz mittlerweile. Und eigentlich das Hauptding findet dann doch am Schreibtisch und in der Kreativarbeit, in der Gestaltung und Texterei statt.
Ja, ist genau das Thema, was ich wichtig finde, dass wir das ein bisschen aufklären. Mhm. Also ich verfolge das ja, was ihr macht. Und wir kennen uns ja auch aus früherer beruflicher Zusammenarbeit noch. Wir kennen uns ja auch schon längere Zeit, also über deinen Mann auch. Und da ist es mir schon relativ klar. Es fällt mir trotzdem schwer, das ein bisschen einzuordnen. Also Concept Store, sind Kleinigkeiten, die gebastelt werden und die ihr irgendwo zukauft, die dann als Geschenke genutzt werden können, Eli, oder ist das richtig beschrieben?
Ja, der Ladenbereich ist eigentlich eben so die eigene Produktkollektion mit den eigenen Motiven. Das ist so ein bisschen das, wo man unsere Arbeit so ein bisschen greifen kann eigentlich. Man sieht die Illustrationen, es gibt Produkte, wo irgendwie schöne Wörter drauf eine Rolle spielen, zum Beispiel Sturmwolken-Blaupostkarte, da kommt dann die Lisa ins Spiel. Also man sieht so ein bisschen, was wir machen, wofür wir stehen, für welchen kreativen Ansatz vielleicht. Dazu haben wir noch ein paar andere Produkte, sodass es insgesamt so eine kleine Geschenkeauswahl ergibt. Und was wir halt schätzen, ist einfach, wenn wir am Schreibtisch arbeiten, dass da immer wieder Leute reinschneien, uns besuchen, irgendwie eine schöne Idee, einen Gedanken mitbringen und dadurch das Ganze noch kreativer halten. Aber letztlich kommen trotzdem, ist es kein Hobby-Ding, sondern es kommen einfach auch handfeste Sachen bei raus. Also wir machen Magazine, wir machen Produkte.
Webseiten haben wir jetzt auch zurückgefahren, weil wir eigentlich unseren Schwerpunkt auf Print gesetzt haben. Wir machen am liebsten eben Magazinprojekte und Broschüren und was Haptisches in der Hand, gestaltungstechnisch, aber auch eigentlich alles, was so in diesem gestalterischen Bereich anfällt, setzen wir hier um im Kundenauftrag. Genau. Und Concept Store ist eigentlich gar nicht so dieses Kaufding, würde ich sagen, sondern mehr Concept Store, die Symbiose aus, komm zur Tür rein, nimm eine Geschenkidee mit und schau uns über die Schulter, während wir irgendwie an einem Projekt sitzen und lass einen Satz da über, keine Ahnung, ich habe auch Schafe oder, also, das ist diese Offenheit und das ist eigentlich eher so das Konzept, Concept Store, dieses, es darf ineinander fließen und gar nicht so sehr dieses Shop-Shop-Ding, oder? Mhm. Wie wirst du es?
Ja, würde ich auch sagen, eben, dass wir beide hier zusammenkommen und eben Inspiration von außen aufnehmen, so.
Ja, so dieser Schmelztiegel.
Ja, das ist ja.
Weil das auch viele irritiert hat am Anfang, ne? Die machen die Tür auf, wir sitzen hier, dann ist doch irgendwie Mucke an, da sind zwei Räume, man darf da reingehen, aber wir arbeiten da. Das ist ja auch erstmal was Ungewohntes gewesen. Und jetzt gibt's ja diese Sachen mehr. Also jetzt hat die Ute den Friseurladen, wo man in den Laden rein und durch. Also es geht jetzt da so in Gang, dass dieses Format gängiger wird, finde ich, auch hier im Ort.
Ah ja, alles klar. Also ich habe jetzt irgendwie so eine Verlinkung, gibt es ja auch irgendwie Cafés in Radelgeschäften oder sowas. Oder
in
Buchläden.
Da ist auch ein Fachhandel, dieser coole Laden von den Spanierinnen, ja. die sind ja auch super irgendwie, ja.
Ja, super spannend. Also da auch schon mal der Aufruf, wenn ihr in Garmisch-Partenkirchen seid, in der Fußgängerzone in Garmisch. Eli, wie finden denn die Leute zu euch?
Ja, das ist ganz spannend. Nee, eigentlich sagen wir immer, erstmal die Bücherei, das alte Polzenkasperhaus ausfindig machen und dann einfach daneben das Wegerl hinter. Da sind wir schon, neben Spielwaren Krömer. Hinter dem Mohrenplatzwirt. Es gibt verschiedene Beschreibungen.
Und neben der Kirche.
Und der Marienkirche. Das kann man sich eigentlich auch ganz gut merken in diesem Dreieck. Ja.
Also da schon mal kommt vorbei, schaut euch das mal an und schaut den beiden Mädels über die Schultern. Mhm. Lisa, du hattest mir in der Vorbesprechung was gesagt, als wir da mal telefoniert haben, gesagt, ja, du, irgendwie bin ich jetzt auch so in die Rolle des Interviewers gerutscht. Mhm. Und zwar ging es da um die Print-Themen, die ihr bearbeitet. Das sind ja konkreterweise zwei. Mhm. Oder zwei, die mir so in Erinnerung sind. Das ist einmal ein touristisches Format und einmal eins von einem Trachten-Modehaus aus Garmisch-Partenkirchen. Was sind da so die Aufgaben, die ihr da zu erledigen habt?
Naja, also für das Trachten-Modehaus Grasegger, das darf man ja ruhig sagen, da mache ich seit 10 Jahren, glaube ich, die Texte in dem Magazin und die Interviews und alles, was da eben schriftlich anfällt, sage ich mal, als so ein Dauerprojekt. Aber eben, wir haben zusammen das Hoch-3-Magazin für die Alpenwelt-Karwendel. Wir haben für die Zugspitzregion viel gemacht und haben so dauerhafte Sachen, die jedes Jahr kommen und dann immer auch Einzelaufträge. Jetzt ganz frisch Altmühlfranken südlich von Nürnberg machen wir 2 Genussführer, haben wir den Zuschlag bekommen.
Okay.
Und da reise ich also mit Fotograf. Im Juni freue ich mich ganz arg nach Altmühlfranken in eine Walnussknackfabrik, wo Walnussöl produziert wird. Und die haben eine Knackanlage, die es sonst nirgends gibt und wo sonst die Walnuss ganz weit reisen müsste und so. Und das ist eben das, was ich so liebe. Das ist ja bei dir genauso jetzt durch die Gespräche, die du führst. Du springst immer in so ganz andere Welten rein. Und das ist mega. Und die erzählen dir, dass du bist da vor Ort, du zeigst das, du stellst Fragen, du erfährst so viel. Und das ist einfach sehr bereichernd, weil immer so was ganz Neues kommt.
Dann komme ich mit und mache mal einen Podcast in der
Walnussknackfabrik. Ja, also das ist so, ja.
Hast du da was das Schreiben betrifft, irgendeinen journalistischen Hintergrund oder sowas? Oder ist das eine Leidenschaft, eine Passion, wo du sagst, das, oder die du dann ausleben kannst?
Nee, ich bin da tatsächlich echt auch reingerutscht. So. Ich komme eigentlich aus dem Sportmarketingbereich. Ich war bei Zina in Oberammergau viele Jahre in der Marketing- und Teamwareabteilung und bin dann in der Elternzeit in eine hiesige ansässige Werbeagentur, einfach zum Überbrücken. Die kannten mich und ich hatte da eine gute Zeit und bin da eigentlich in diese Textschiene reingekommen. Habe mit den Grafikkolleginnen Präsentationen gemacht und da, ja, wie das so im Leben kommt, kam das raus, dass das ganz gut lief mit Text und Herz. Und dann ist daraus irgendwann eben der erste Kundenauftrag extern, der mich angefragt hat für, ich glaube, es war die Zimmerei Maurer hier aus dem Ort, die sind da auch toll einfach für Broschüre und Website. Und dann ging's los. Und dann war ich eben gerade in diesem Elternzeitding und habe gedacht, gut, ich habe noch das Backup oben in Ogau, aber ich probiere das jetzt einfach mal während der Zeit. Für 3 Jahre und entweder haut's hin oder nicht. Und dann, ja, du kennst hier die Mund-zu-Mund-Propaganda, das ist ja auch Gold hier an diesem Ort, wenn du das mit Zuverlässigkeit machst, dann empfiehlt dich der Erste, dann der Zweite und dann kommst du in sowas rein. Und
Super, das ist echt stark. Ja. Eli, wie war das oder wie ist das bei dir? Ich sitze jetzt gerade neben den Zeichnungen, Illustrationen von dir. Und das sieht ja schon sehr professionell aus und gerade auch ansprechend, wenn es so um Kinder geht. Da brauchen wir ja auch so ein bisschen ein Faible und ein Händchen dafür. Ist das bei dir ähnlich gelaufen wie bei der Lisa oder hast du da eine Ausbildung gemacht, die das ja im Prinzip ermöglicht?
Nee, tatsächlich ist es ähnlich gelaufen bei mir. Es war nicht mein erster Berufsweg, allerdings schon immer pure Leidenschaft, würde ich sagen. Also ich habe immer gerne gezeichnet, gemalt und habe auch immer schon irgendwie so ein Faible für lustige Charaktere gehabt. Aber genau, bin erstmal ein bisschen in eine andere Richtung, in den Verlagsbereich gegangen und habe mich eigentlich mehr mit digitalen Medien und Sprachenlernen beschäftigt. Und dann erst auch mit der Elternzeit kam bei mir der Switch in Richtung zur Gestaltung und zum Illustrieren. Und seitdem ja, entwickelt sich das stetig weiter und es entstehen Sachen, die ich mir nie zu träumen gewagt hätte, dass ich das wirklich jetzt so leben kann und dass es so ankommt und das ist wirklich schön.
Also das ist bisher schon eine überragende Geschichte, ja, mit dem ich dann einen Podcast schon verschließen könnte. Also bei dir ist es so, du hast also Elternzeit und dann, ach, ich probiere es einfach mal. Also bei dir, Lisa, meine ich, und bei Eli auch so, ja, Elternzeit und dann, ich probiere es mal. Und jetzt, also das ist jetzt ein ganz großes Wort, jetzt lebt ihr euren Traum. Also das, was ihr im Prinzip ja mit Freude macht und könnt ihr jetzt als eure Arbeit im Prinzip bezeichnen. War die Elternzeit dann für euch auch eine Zeit, in der ihr euch kennengelernt habt? Oder wie seid ihr denn zusammengekommen?
Ja, ein bisschen später fast. Genau, ich hatte schon so meine Selbstständigkeit gestartet, aber genau.
Eigentlich, ich war auch schon selbstständig, aber wir hatten Maxi-Cosi-Schaukeln da
ja, bei den Sitzungen. Ja, schon so ja. Zu der Zeit, genau. Aber eigentlich sind wir zusammengekommen als Baugemeinschaft, also in einem ganz anderen Bereich. Wir haben beide unsere Häuschen in einer für Garmisch eigentlich ganz neuartigen Wohnanlage, Baugemeinschaftsanlage gebaut und dadurch haben wir uns als Nachbarinnen eigentlich erstmal kennengelernt und erst nach und nach, ich weiß nicht, Lisa, wann war da der ausschlaggebende Punkt?
Naja, man kannte sich eben natürlich, ja. Weil so eine Baugemeinschaft, das waren über 20 Einheiten, wir mussten uns abstimmen und treffen, da kannte man sich und wusste, man ist schon mal grundsätzlich ein offener Mensch. Muss man sein in so einer also, Baugemeinschaft. Ja. Also das war schon mal so gegeben. Und dann war das tatsächlich, würde ich sagen, das Hoergarten Bankerl vor dem Eisstock Sedlmeier. Nämlich gegenüber, stimmt. Also in dieser Nachbarschaft sind auch die Randnachbarn ziemlich schnell mit im Boot gewesen. So man kennt sich und hockt beieinander Boot. Und eine Institution, kann man fast sagen, ist eben vor Ursels Haus auf der Bank. Also war Hoergartensituation tatsächlich. Und da hockte man und da kamen irgendwann auch so Schafe irgendwie ins Spiel. Und dann, wurde darüber gesprochen. Und irgendwie in dem Zuge nahm man sich wahr. Und mit dieser Schafidee ging dann das los, sage ich mal, dass das näher wurde.
Und das ist richtig cool. Auch da sind, ja, da springt mein Herz vor Freude förmlich. Also zum einen das Thema mit der Baugemeinschaften, das, also wie eng das die Familien oder die Beteiligten zusammenschmeißt. Und eben auch dann das Vorgartenbankern. Und ich durfte da ja schon mal ganz unverhofft zu Gast
sein. Du kennst es und so ist es.
Ich stand Ruf weiter und dann er kam vorbei und mockst da Häube und dann auf einmal hockst mittendrin und dann finden da die Gespräche statt. Das Thema Schaf, was spielt das für eine Rolle, Eli?
Ja, da kam einfach die verrückte Idee eigentlich mal auf, ursprünglich von Lisa. Die hatte den Wunsch, Schafe als Haustiere zu haben. Und hat uns einfach mal damit konfrontiert auf dem Bankerl, wie es denn wäre, jetzt als Nachbarinnen Schafe anzuschaffen und die irgendwie gemeinsam zu versorgen. Und irgendwie waren da so ein paar Nachbarinnen verrückt genug, ich glaube 7 waren es am Anfang, zu sagen, okay, ja, das könnte man machen. Eine Nachbarin hat gesagt, ja, wir haben die Bergwiese dazu, wir haben da irgendwie das Heu vom Pochelberg, da haben wir gleich das Futter. Das ist ja ganz praktisch, das passt eigentlich. Und
dann kam auch, wie das hier so oft ist, das liebt man ja auch hier an diesem Ort, kam dann aus Krün die Bekannte von der Nachbarin eben auch am Hausbankerl vorbei und hat gesagt, ach, da ist so eine, die Dings da, die Ding in Krün, die hat Zwergschafe abzugeben, 2. Und dann, hurra, und dann sind wir einfach am nächsten Tag nach Krün gefahren. Und dann standen die da. Und dann war das entzückend. Dann hätten wir fast noch eine Katze oben drauf gekriegt. Irgendjemand hat noch gleich eine Katze mit. Und dann, die hatte so mehrere Sachen
da drauf. Genau.
Und man muss schon sagen, wir hatten weder Transporter noch sonst irgendwas, aber wir hatten eben das schöne Bergwiesenheu durch die Sedlmeier Connection da oben. Und Futter und hatten dann einen kleinen Stall. Der Schupf, der ging dann dahinter der Irene, hinter der Heimat. Und dann wurde das immer realistischer. Und dann sind wir mit Leo und Miller nach Hause.
Und wo stehen die Schafe? Stehen die in der Innenfläche von euren Häusern? Also in der
periodisch, also aber nur in der Übergangszeit eigentlich, wenn die eigentlich noch im Winterstall, da haben wir einen kleinen Winterstall mit Auslauf neben der Schule. Da sind die über die Wintermonate und da haben wir sie manchmal eben auch dann im Innenhof eingezäunt und normalerweise hoppen die aber vom Hausberggarten über den St. Martinstraßen, Lehrgrundstück und wir hatten sie auch schon bei Bekannten oder Freunden im Garten für 2-3 Wochen. Im Peterhof in Greinau waren sie schon zum Abgrasen. Also sie ziehen ein bisschen umeinander.
Ach so, das sind ja ähnlich wie die, was gibt es da nicht für, gibt es da nicht so Laufenten, die dann
Schnecken vernichten.
Grundstücken sind, um dann die Schnecken zu vernichten, ja. Hat sie dann im Prinzip die natürlichen Rasenmäher im Freundes- und Bekanntenkreis.
Das war so der.
Und so kamen wir eigentlich auch dann noch enger zusammen. Mit einer ganz verrückten Idee.
So kam dann die berufliche Geschichte, weil auch die hat so einen Schaf-Hintergrund, einen Schaf-Hintergrund.
Ja, eine ganz verrückte Idee, weil wir sind an dem Plakat vorbeigelaufen. Ideenwettbewerb.
Innovative Ideenwettbewerb der ländlichen Region.
Big Hub, glaube ich,
hieß es. Big Hub.
Ja. Und wir beide waren so ein bisschen.
Big Hub, yeah. Also so verrückt genug. Startup, voll.
Okay. Genau. Und uns da zu bewerben und haben die anderen überzeugt davon. Und dann sind wir mit unseren Schafen bei diesem Innovationswettbewerb angetreten tatsächlich.
Als Konzept mobile, natürliche Rasenmäher, Schafsharing. Schafe zum Verleihen statt Rasenmäher knattern. Das war der Grundansatz. Und daraus haben dann Eli und ich zusammen eine Präsentation, eine Website, ein Flyer, ein Ding, Visitenkarte, also, alles, zack.
Da habt im Grunde alle eure Stärken, du Texten und Gedöns und du illustrieren.
Und dann auch in so einer Übernachtaktion. Also so
aber
ein bisschen,
warum wir das gemacht haben, wissen wir bis heute nicht. Aber auch das war wieder so ein Ding. Also es war super. Dann waren wir eingeladen, das waren fast 50 Ideen, die da eingereicht wurden. Wir waren unter diesen 12 oder was? Oder,
ich weiß nicht mehr.
Und wurden dann eingeladen an Ammersee zu diesem Big Hub,
whatever. Denkerhaus oder sowas.
Ja, Denkerhaus. Oh ja. Denkerhaus.
Ja.
Und dann sind wir dahin und waren dann zwischen eben A2-Milch und Hightech-Pumpe. Von der Uni München und so, zwischen solchen wirklich Start-up-Dingern mit Schafsharing dabei. Und haben den Publikumspreis gewonnen.
Ach, das ist ja richtig cool.
Ja. Naja, und da haben wir beide eben gemerkt,
das funktioniert,
wir können auch wirklich gestalterisch gut zusammen irgendwie.
Also zu dem Zeitpunkt habt ihr beruflich noch gar nichts
gehabt? Nein, nein.
Ah, jetzt? Okay.
Naja, also das ist die lange Vorgeschichte.
Das ist die lange Vorgeschichte,
Ist das lässig?
Dass wir wussten, okay, wir konnten da wirklich.
Wir sind beide verrückt genug, in so spontane Aktionen unsere Fähigkeiten zusammenzuschmeißen. Und irgendwie
und dann
auch,
da
was
doch
funktionierte.
Irgendwie was Funktionierendes rauszuholen. So. Ja. Wir haben dann da präsentiert am Ammersee und eben haben den Publikumspreis gekriegt und hatten da Business-Beratung, zweimal Startup-Beratung. Mit so Excel, also wie man das dann mit dem Schafsharing und so.
Wir haben es aber nie so professionell dann umgesetzt, wie wir da gecoacht wurden, leider.
War gut.
Ja, das ist immer spitze. Und die Erfahrung oder das Coaching, was ihr da gehabt habt.
Das ist noch ein Leftover aus der Zeit.
Schafsharing hier.
Ja.
Also das Coaching, was ihr da gehabt habt, lässt sich ja dann vielleicht auch noch in andere Bereiche bei eurem unternehmerischen Tun adaptieren. Das Schafsharing, gibt es das noch?
Also die Schafe sind ausgebucht. Ne? Wir haben das ein bisschen, also die haben dann bei uns bei dieser Beratung gesagt, dann müsst ihr 60 Schafe rotieren lassen im Weidewechselverfahren. Also da hätte man, wir wollten das ja nicht beruflich machen.
Genau.
Und deswegen, und wir haben jetzt mittlerweile 5, aber wir haben halt 5 Zwergschafe. Und die schaffen kein Weidewechselrotationsverfahren. Und deswegen haben wir das dann so mitgenommen, haben aber eigentlich gemerkt, eben wir können gut zusammenarbeiten und es kommt was Gutes bei raus. Wir haben denselben Geschmack, ist ja irgendwie auch wichtig, wenn man gestaltet. Die Schafe haben wir, wie gesagt, eben jetzt immer noch und mittlerweile auch dieses gemeinsame berufliche Schaffen.
ich hänge gerade an diesem Wort und das kann halt auch wirklich nur ein Deutscher entwickeln, Weite, Wechsel, Rotationsfragen.
Ja.
Das ist wie Rentenbeitragsvermessungsgrenze.
Ja, aber deswegen saßen wir dann natürlich auch ein bisschen, wie soll man sagen.
Ja, und wir sollen so Shirts drucken lassen, ja, wo wir dann müssen die immer die dann die Zäune aufstellen müssen, mit den Shirts anrücken und dann, ja, so ja, wie das halt so gedacht ist.
Ja, also ein Startup, bloß eben, ja, also das wollten wir haben nicht. 5 Schafe und die schaffen eben 3-4 große Flächen im Sommer und mehr nicht. Und die haben wir jetzt eigentlich definiert. Und mal gibt es zum Beispiel, jetzt haben wir wieder eine Familie, die wir gerne, die mal 2-3 Wochen haben über Pfingsten hier in Garmisch. Das machen wir. Aber wir haben heute noch Münchner, die anrufen und die Schafe haben wollen.
Okay, ja, krass. Jetzt wird es gefährlich, Illi. Schafsharing und Schafsharing, gell?
Oh ja, Scheren ist eher ein schwieriges Thema.
Diese Zwergschafe müssen ja auch geschoren werden.
Tatsächlich.
Macht ihr das und... Oder wie lässt ihr das organisieren?
Da haben wir schon viel durch, würde ich mal sagen.
Ich kann sagen, dass es
selber geschoren haben wir schon ein paar Mal. Wir
schon einen Handscherer mit Rutsch, Rutsch, Rutsch.
Genau, Handscherer hatten wir schon mit der elektrischen.
Wir hatten dann schon den in 2 Minuten und Zapfall ab.
Blut. Ja, dann eben den, genau, den mitscheren lassen sozusagen bei den Bergschafen. Mhm. Und ja, jetzt sind wir gerade wieder auf der Suche. Also das ist immer gar nicht so leicht für unsere Schäfchen, den Scherer zu finden, weil es halt nur so wenige sind.
Ja.
Und selbst machen es auch schwierig. Also genau.
Man muss sagen, die sind eben im antizyklischen Scherrhythmus. Mhm. Das ist ein bisschen das Problem, weil die Zwergschafe werden nur einmal im Jahr geschoren. Eher so im Mai, Juni, dass die einmal angeschwitzt haben und die Wolle sich löst. Und die Bergschafe werden 2-mal im Jahr geschoren, nämlich schon, gefährliches Halbwissen, Februar, Lichtmesszeit, also wenn die Lammerl kommen im Stall,
ja,
und dann im Herbst. Also das heißt genau anders. Und deswegen kommen wir mit diesen Massenscherereien nicht zusammen.
Ist eine Schererei mit der
Ist eine Schererei mit der Schererei, ja. Ja. Ist eine Schererei.
Okay,
und jetzt sind wir wieder am Überlegen, okay, bezahlen wir einem, ich sag mal, das 8-fache, damit der unsere Schafe jetzt doch noch macht, oder machen wir es wieder selber und bloß wir haben es einmal mit dieser Pferde, dann ist die explodiert, weil die Wolle so verfilzt ist und wir haben halt dann so dicke Wolle, weil das nur einmal im Jahr ist. Das ist nicht so leicht, das ist relativ kompliziert.
Also, falls jemand zuhört, der
das Aufruf
macht, oder falls jemand kennt, der jemanden kennt und ihr kennt dieses Spiel, dann wendet euch an Lisa oder Eli, schaut
sehr
bei Schafscheren vorbei, schaut bei Karl Meise vorbei oder schaut direkt im Concept Store vorbei.
Ja, ja, das wäre super.
Um dann das Projekt weiter zu unterstützen.
Ja.
Jetzt die Frage, und ich sehe jetzt dahinter, also hinter dir, Eli, sind ja Schafe auch aus scheinbar echter Wolle da. Wird das aus der Wolle von den Zwergschafen gemacht oder?
Bergschaf.
Ja, das ist tatsächlich aus echter Bergschafwolle. Das haben wir, das sind unsere Schafkuscheltiere zum Buch, die wir in Zusammenarbeit mit dem Werdenfelser Schafwollladen produzieren lassen. Die werden halt hier, genau, Mittenwald hergestellt oder produziert von der Claudia. Und genau, sowas ist uns halt auch total wichtig, dass das was Regionales immer ist und nicht irgendwie so ein Import. Ja, und sowas verkaufen wir dann mit, in dem Fall mit unserem Buch.
Jetzt hast du schon sanft drauf hingewiesen.
Ganz also, vorsichtig.
Diese Wundertüte Karl Meise hat ja viele Dinge zu bieten. Und wer aufmerksam zugehört hat, hat gehört, dass die Eli eine Vorbelastung hat im Verlagswesen. Und die Lisa viele Texte schreibt und dann jemand noch dazu illustrieren kann in Form von Eli. Und ja, also jetzt zu sagen, es liegt natürlich nahe, dass da ein Buch entsteht, ist, glaube ich, zu einfach. Wie ist die Idee oder Entstehungsgeschichte? Wir schreiben und illustrieren ein Buch und geben das auch noch heraus.
Ja, also grundsätzlich den Wunsch hatte ich schon immer. Das Kinderbuchthema war schon immer in meinem Kopf. Ich wollte das einfach gerne. Lisa ist so ein Fan von Reimen, liebt James Criss und Bücher der Art. Und das kam zusammen, aber eigentlich wurde erst ein Buch draus, wir hatten viele Projekte, die so spannende heimische Themen, heimische Landwirtschaft erklären, auch mit Emotionen verbinden, zeigen, darstellen. Also wir hatten wahnsinnig viel Input schon in unseren Köpfen, was so Herzensthemen, Natur, Tiere, Land und Leute betrifft, hatten diesen Kinderbuchwunsch irgendwie schon immer und da kam dann irgendwie alles zusammen. Also irgendwann war die Idee da, okay, wir könnten das zusammenbringen, unsere Fähigkeiten und ja, unser Wissen, unser Gesammeltes, und lass uns doch da das Buch machen. Und jetzt, genau, deswegen wurde da eine Schafgeschichte draus.
Von der ersten Idee, vermutlich auch auf dem Moorgartenbankerl am Hause Sedlmayr, bis zu dem Zeitpunkt, dass das Buch im Laden steht. Wie viel Jahre oder Monate sind da vergangen?
Also eben, man muss dazu ja wirklich sagen, uns ist nicht langweilig, ne? Also wir haben jetzt nicht eben nur Buch gemacht, weil das war ein Privatprojekt. Also wir haben unsere Kundenaufträge gemacht und das Buch lief nebenher. Immer wenn mal Zeit war, haben wir da weitergemacht. Und von wirklich Storyboard-Schnipseln über den ganzen Boden, über zwei Bologna-Kinderbuchmessen, wo wir einfach über unseren Schatten springen mussten und wie so nach dem Abi so in diese Bettlerstellung kommen und so sagen, hallo, wir sind, also so, da denkt man ja, also das ist eine ganz andere Rolle wieder gewesen.
Also du meinst bei dieser Buchmesse, dass du dann auf Verlage zugehst?
Richtig, da sind so Illustratoren-Sprechstunden, genau, und da haben wir, weil wir haben uns mit allen beschäftigt, also grundsätzlich zwei Jahre hat das gedauert mit allen Sachen, und bei uns war eben mehr das Besondere, dass wir ein fertiges Buch hatten. Und normalerweise kriegen Verlage ein Exposé und wenn die sagen, gefällt ihnen, dann machen sie ein Buch draus. Dann kommt dann Lektor nach Wunsch oder Illustrator rein und dann haben die da so, und wir haben gesagt, Buch, hier. Und das war schon für die komisch, aber, und wir haben uns auch mit Selbstverlag beschäftigt, aber das ist eben auch echt...
Man eckt einfach neben dem Ding, haben wir uns das dann doch letztlich nicht zugetraut, beziehungsweise wollten die Belastung nicht haben. Und wollten lieber einen Verlag finden. Und das, ja, war nicht leicht, aber irgendwie hat es dann doch geklappt.
Ja, und das, mit viel Arbeit. Genau, ja. Aber auch irgendwie so ein Mutmachding, weil es hat geklappt. Und es war wirklich, uns haben Verlage teilweise eben gar nicht, die kriegen mehrere hundert Manuskripte im Monat. Also so, und wir sind dann nach Bologna auf diese Kinderbuchmesse gefahren und waren da wirklich in diesen Illustratoren-Sprechstunden mit unserem Manuskript. Und haben eben gesagt, hallo. Und ich weiß nicht, ich werde nie vergessen, aber es sind auch wieder so Erlebnisse. Da war eine Agentin, so eine Literaturagentin. Und die hat dann wirklich sowas gesagt wie, schön, aber zu dick und zu unbekannt seid ihr. Also wir waren eben das
Buch. Ist das Buch zu dick?
Ja. Nicht
zu
dick. Ihr seid zu dick und unbekannt. Weg mit euch. Nein. Also
zu viele Seiten.
Wir waren weg vom Standard. Normalerweise haben Kinderbücher 32 Seiten und da sind viele Verlage sehr getaktet auf diese Standards. Und wir hatten halt ruhig. Ja. Ich habe mir gerade ein Bergschaf ruhig Zeichen gegeben. Wir hatten zu viele Seiten. Es war zu dick und wir waren unbekannte Autoren. Ja. Und das ist für den Verlag, hat diese Agentin gesagt, vom Risiko zu hoch. Ja. Naja, und wenn man das erstmal hört, war jetzt nicht galoppierender Optimismus danach, nicht? Aber es hat sich gelohnt, weil...
dran zu bleiben einfach.
Auch. Richtig, dran zu bleiben.
Doch noch zur nächsten hinzugehen, der nochmal vorzulegen und dann tatsächlich das Erfolgserlebnis dann...
War mega.
Die gesagt hat, ja, wow, ich nehme es mit.
Ja, ich nehme es direkt mit. Und eigentlich nehmen die keine ausgedruckt, weil die wollen nicht so viel schleppen. Ja. Aber die hat dieses dicke, sie hat gesagt, sie nimmt es gleich mit. Und das war dann... Und zum Schluss hatten wir sogar drei Verlage, die grundsätzlich interessiert waren. Und es war echt fürs Gefühl nach der Reise schön.
Also das finde ich eine unwahrscheinlich bemerkenswerte und eindrucksvolle Geschichte. Zumal es ja auch bei so einem Thema, ihr habt da zwei Jahre oder mehr oder weniger Arbeit reingesteckt. Hirnschmalz, Blutschweiß, Tränen, Freude. Und dann ist es fertig und du bist dann so überzeugt davon, weil es einfach das eigene Baby von euch ist. Und da hast du, ich glaube, da gehst du nochmal die Extrameile und legst nochmal eine
Schippe. Ja, genau, das war schon der Wille einfach. Wir wollten es unbedingt, ja.
Aber wir sind auch Tüffelscheiße. Also wir waren auch wirklich vorbereitet. Wir haben aus der ersten Messe die Erfahrung mitgenommen, sind zur zweiten anders hin. Also das schon, ne? Damit das dann auch irgendwie funktioniert.
Ja. Eli, jetzt drehen wir die ganze Zeit über ein Buch. Wie heißt das Buch? Und... wovon handelt es, ohne zu viel zu spoilern?
Okay, also das Buch heißt Die krasseste Herde oder Der Tag, an dem der Zaun krachte. Und es ist eine Schafgeschichte. Es geht um zwei Schafherden, Bergschafe und Zwergschafe. Die haben wir ja vorher schon so ein bisschen gehört. Und die tatsächlich am Schauplatz hier am Kramerhang treffen die an einem Zaun aufeinander und sind erstmal gar nicht so, also sie sehen sich zum ersten Mal, sind erstmal gar nicht so, ja, nicht so eingespielt. Also sie prallen eher aufeinander mit dem bisschen Angeberei und so weiter. Und dann kracht es tatsächlich und sie kommen zusammen, ja. Das,
der Zaun kracht.
Der Zaun kracht.
Der bockt durch. Und dann stehen sie zusammen auf der Wiese. Und das ist so dieses Kennenlernen, misstrauisch sein, der andere sieht anders aus. Und dann entdecken sie aber was sie alle wollen, was scharfig Tolles. Und im Laufe der Handlung stellen sie fest, dass sie das nur als große in einem gemeinsamen Akt des Teamworks erreichen können. Und dann kommt es zum Finale.
Ja, also überrascht mich jetzt nicht, dass es von Schafen handelt oder dass Schafe da die Protagonisten sind. Hätte jetzt fast, und muss ich es vorsichtig sagen, was Autobiografisches.
Ja, ohne damit so ein zu sagen, bisschen.
Eine von euch beiden ist Bergschaf und die andere wäre jetzt Bergschaf. Nein, das nicht. Yeah. Aber das ist ja richtig cool, das ist regional verortet und für Kinder, glaube ich, gerade unwahrscheinlich cool. Frage auch noch, Kinder welchen Alters sind da interessant für das Buch?
Also wir sagen immer so ab 4, also Kindergarten, Vorschule ist so der Kern. Also,
aber Grundschule hatten wir auch schon Lesungen und die waren eigentlich noch mit dem Twist der Geschichte.
Bis zu den ersten 2 Klassen würde ich, ist es so.
Sogar dritte, also ja. Aber das ist, wenn ich das sagen darf, vielleicht darf ich reingrätschen.
Du kannst alles sagen.
So, weil außer dass so irgendwie wir gerne so eine authentische Geschichte erzählen wollten, weil es doch viele generische Kinderbücher gibt, wo dann eben auf der Alm die Käserei, die Sennerin wohnt, was ja bei uns hier zum Beispiel hier gar nicht so ist. Also dass das so ein bisschen wirklich auch so sein soll, wie es ist. Und dazu einladen soll, genauer hinzuschauen und wirklich mal zu verstehen, was ist denn hier, wo ich bin, was ist echt, war uns auch wichtig, so ein bisschen so Wissen mit reinzubringen, was das Buch erstmal lesbar für eine breitere Altersspanne macht. Ne? Das kleine Kind guckt die Bilder an, das größere checkt schon die Geschichte oder checkt, was da noch so drin steckt. Und deswegen haben wir da in dem Buch auch so 3, 4 Wissensseiten eingebaut, die dann einfach noch ein bisschen zur Almweide, zum Naturnahen Hausgarten, einfach so ein bisschen Wissen noch verpackt in die Geschichte mitspielen. Und wo tatsächlich der Flo Ritter, der Gitarrist, und die Irmengard-Schüler Musik auch noch eingesungen haben und Gedichte. Also da steckt noch Wundertüte. Ach, auch in diesem Ding noch ein bisschen mehr drin. Ne? Es war sehr vernetzt, das Ganze so.
Und die Musik, ist die irgendwo, wenn ich das Buch kaufe, gibt es da irgendwie einen QR-Code, dass ich da Musik hören kann?
Ja, so haben wir es angelegt, dass man eben einfach auf ein paar Seiten einen QR-Code scannen kann und hat dann direkt die Lieder zum Abspielen.
Genau. Ja. Das ist ein richtig Aufwand. Oder also einerseits richtig kreativ und dann wieder richtig.
Ja, aber,
richtig
auch, Aufwand. Aber das war mega. Kulturförderung, GAPA, da kannten hat wir auch die Leute. Also ich glaube, dieses Buch ist auch so ein Netzwerk, ist auch ein Herdending. Ja. Und das ist so schön. Also auch für uns, weil das Buch hat an sich als Herde auch so gut funktioniert. Ne? Der Flo Ritter ist der Gitarrenlehrer von Elis Tochter, der war sofort dabei, der Sohn hat das Studio, der hat das super toll im Studio aufbereitet. Dann hatten wir ein Casting in den also hier im Irmengard, aber auch in der Wirtschaftsschule und da waren diese Kinder und die haben dieses Casting mitgemacht und es war einfach, es entwickelte sich nochmal zu was anderem irgendwie.
War richtig toll, dass da alle so dabei waren auch und so leidenschaftlich und sich da eingesetzt haben von der Musiklehrerin irgendwie auch bis zu den Musikern und so, ja.
Also das finde ich wirklich richtig, richtig gut, dass also klar, ich habe die Idee dann irgendwie das Ganze ins Rollen zu bringen und dass so viele mit beteiligt sind und sich dann auch auch ein Teil des Buches in irgendeiner Form mit sind.
Das ist weil das auch das ist, was so bei unseren Kindern immer irgendwie den meisten Impact hatte, wenn man irgendwie in so einem Buch einfach so eine Emotion mit so einer Info verbindet oder wenn man einfach so ein Gesamtding erlebt. Ne? Dann bleibt mehr hängen und dann kriegt man eine andere Bindung und einfach es berührt einen anders. Und genau das Gesamte ist auch das, was wir so gern mochten. Also genau.
Das Illustrieren ist ja so, oder war, denke ich mal, Elis Part, das Thema des Schreibens. Lisa, du hast ja das Texten, ist ja so dein, ich sage mal in Anführungszeichen, ein Tagesgeschäft. Es gibt ja bei vielen immer so einen Traum, ja irgendwann mal ein Kinderbuch schreiben. Jetzt habe ich ja in den vergangenen Jahren und plane es auch für dieses Jahr wieder, den Adventskalender für Kinder gemacht im Podcast-Format. Mhm. Jetzt maße ich mir nicht an, dass ich ein Schreiberling bin. Ich habe, das ist ja kein Geheimnis, ich habe mit KI-Tools gearbeitet. Mhm. Ich habe die beauftragt, die sollen mir eine Kindergeschichte schreiben. Die haben mir mehrere Vorschläge gemacht, dann die einzelnen Kapitel geschrieben. Mhm. Also du kannst ja auch dann mit dem eingrenzen, wie alt sollen die Kinder so sein. Und es ist ja schon, ein Kinderbuch zu schreiben, du brauchst eine andere Sprache. Mhm. War das also eine einfachere Sprache, komplexe Themen einfach zu beschreiben, auch so, dass ein Kind, also das ist für Kinder nicht wie eine Bedienungsanleitung. Genau. Kommt da das zu Pass, dass ihr zwei Mütter seid, dass ihr dann mit euren Kindern schon viel gemacht habt, oder gab es irgendwelche Herausforderungen, dass du da das beim Schreiben für Kinder extra anpassen musstest?
Nee, ich würde sagen, so das eigene Vorlesen, die eigene Buchliebe zum Griffelohn, wie sie alle heißen, war schon, dass man in der Tonalität schon drin war, so ein bisschen, würde ich schon sagen. Und ja, natürlich habe ich mich da auch noch mal reingefuchst. So, ne? Und im Prinzip hat man natürlich trotzdem auch noch ein Lektorat. Die haben nicht mehr viel angepasst, aber die sagen schon vielleicht zu einem Wort, das ist für das Alter eine Nummer zu viel. Aber wir hatten ja zum Beispiel für die Zugspitzregion noch dieses Heuheimatbuch gemacht und davon eine Kinderausgabe. Und da hatten wir uns auch schon sehr reingekniet mit kindgerechter Sprache. Ja. Und deswegen, glaube ich, ging das eigentlich dann ganz gut.
So. Ja, cool. Eli, jetzt reden wir die ganze Zeit über das Buch, über die lange Vorbereitungszeit von dem Buch. Mhm. Seit wann ist das Buch draußen und wo gibt es das Buch zum Kaufen?
Das Buch ist erschienen am 26. Februar 2026. Das weiß ich noch ganz genau, weil es sehr, sehr aufregend war.
Und ein schönes Datum.
Ja, genau. Also seit Februar ist es da und es ist jetzt überall bei uns natürlich, aber auch in jeder Buchhandlung erhältlich. Also man kann es überall bestellen. Es ist beim Knesebeck Verlag erschienen und ist damit in dem ganz normalen Buchhandels, ja, Möglichkeiten zu erwerben.
Also deutschlandweit.
Genau. Ja. Österreich, Schweiz.
International.
Ah, international.
Ja, natürlich.
Entschuldigung, bitte. Klar, weil natürlich auch die Kinderbuchmesse in Bologna, da muss es ja international werden.
Genau. Nein, aber tatsächlich eben wird es auch gerade so in Bregenz oder in dieser oder Arlberger Region und so auch ganz gut wohl. Also der Österreich-Vertreter ist ganz glücklich.
Cool.
Wir haben auch Lesungen in Österreich im Herbst und ja.
Wie war das so euer Gefühl, als das Buch dann endlich draußen war und die ersten Reaktionen kamen?
Krass.
Ja, krass. Das waren wilde Tage aus völliger Erschöpfung und Begeisterung. Ja. Also wir haben auch richtig, muss man schon sagen, richtig viel gemacht einfach. Wahnsinnig viele E-Mails verschickt.
Also auch so an, weil der
einfach
Verlag...
Einfach zu unterstützen, ja, dass genau, es nicht untergeht. Der Verlag macht da nicht so viel. Nee, also
und
der, schon,
der
aber
ja Buchhandlungs-, also der macht es am Buchhandel. Aber ich sag mal, der Eibsee-Shop oder wir wollten ja auch, oder die Tourismusinfo, also so ein paar langlebige Verkaufsstellen, aber über die muss man sich selber kümmern. Ja, die sind nicht abgedeckt. Und da haben wir wirklich viel Zeit investiert. Und natürlich denkt man sich dann so, ne, man ist unbekannt, man hat kein Neinhorn geschrieben oder was. Und im Buchhandel ist es schnell wieder hinten. Das geht so schnell. Das ist schon ein krasses Geschäft irgendwie auch, dass man versucht, eben in bestimmte Museen, in Ländleiten sind wir drin, so eine gewisse Langlebigkeit zu erzielen. Und dafür muss man was tun.
Ja.
Ja.
Also ich glaube, dass nur jemand, der das wirklich mal so durchgemacht hat, wie ihr, weiß zu schätzen, was da, also was für ein Aufwand dahinter steckt. Und das finde ich unwahrscheinlich bemerkenswert.
Ja.
Gibt's jetzt bei euch und ihr habt das Buch, war fertig und so wie ich euch jetzt einschätze, da schwirren schon wieder hunderte Ideen durch eure Köpfe. Neben allen Projekten, die ihr so macht, gibt's da irgendwann ein zweites Kinderbuch?
Ja, da schwirren tatsächlich schon viele Ideen im Kopf. Ein zweites Buch wird es sicher geben, würde ich mal einfach mal sagen.
Oh, weit rausgaloppiert.
Ja. Weit rausgaloppiert. Aber eben genau, es muss nicht zwingend im Bilderbuch-Genre bleiben. Es kann auch irgendwie noch was anderes passieren. Ansonsten habe ich oder wir haben noch ganz wilde Pläne mit Richtung unserer Schafgeschichte im Musical-Bereich irgendwie oder in einem Theaterstück, Bühnenstück was umzusetzen. Also das wäre so ein Traum. Wollen wir auch verfolgen.
Also irgendwas Wildes kann noch passieren.
Ja. Damit die Musik irgendwie auch so richtig zur Geltung kommt. Und es eignet sich, glaube ich, ganz gut. Also unsere krasseste Herde für so ein Bühnenstück. Ja, da könnte schon könnte schon noch was kommen.
Mhm. Da gibt es ja bei uns auch einige Ensembles, die das auf die Bühne bringen könnten.
Genau, ja. Und da sind wir auch grundsätzlich offen, Leute. Ob Theaterensemble oder Schulensemble, ja, ist völlig offen. Man müsste sich die Zeit nehmen, aber grundsätzlich gibt es da schon ein Kopfkino auf jeden Fall.
Und wir haben auch Lust, also hätte ich richtig Lust, zu überlegen oder gemeinsam da was auf die Beine zu stellen. Ja. Die Zeit ist natürlich immer so eine Sache, also allein eben, man braucht die Unterstützung, aber ja, so schöne Dinge muss man einfach machen auch manchmal.
Ja.
Es ist zu spüren bei euch beiden und es gibt ja diesen Spruch, auch wenn das abgedroschen ist, Arbeit ist am schönsten, wenn sie nicht als Arbeit wahrgenommen wird und gerade bei diesen Dingen und wenn du kreativ sein kannst und es gehört klar, es gehört immer diese ungeliebte Fleißarbeit im Hintergrund.
Genau, und wenn du den nicht machst, dann funktioniert sowas auch nicht.
Also, ich sehe es mal so, bei mir, also für mich sind so Leitplanken, die gehören dazu und innerhalb dieser Leitplanken, da kann ich dann umher spinnen und da wird's dann, macht's dann richtig Spaß. Ja, ihr zwei, die krasse Runde
schon over.
Ist schon over, ja.
Ja.
Also, es war echt für mich ein super, super spannendes Gespräch. Mhm. Also und gerade auch die Themen, auch viele Sachen, von denen ich dachte, ich verfolge das mit, habe ich dann doch in der Tiefe nicht gekannt.
Er ist ja auch wirklich hier ein Haufen, den man schwer versteht vielleicht. Deswegen laden wir auch jeden ein, der Fragezeichen im Kopf hat, vorbeizuschauen.
Genau.
Ja.
Ja, vielen Dank für den gemeinsamen Horgarten.
Ja, danke, dass wir die Möglichkeit hatten mit dir. Es war schön.
Ich wünsche euch alles Gute. Krasse Abverkäufe vom Buch, viele tolle Feedbacks, viele glückliche Kinder, die das Buch lesen, vorgelesen bekommen oder durchblättern und hoffentlich ihre weiterführenden Generationen noch weitergeben.
So schön, ja.
Mai, war das ein schöner Horgartenheit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr in Garmisch-Partenkirchen seid und mal schauen wollt, was die Lisa und die Eli machen, dann schaut vorbei, direkt am Mondplatz in der zwischen der Kirche und dem Restaurant am Mondplatz, da findet ihr sie. Und ja, wenn ihr ein kleines Geschenk braucht, gibt es das da auch. Und wenn ihr Kinder habt oder Kinder kennt, denen ihr eine Freude machen wollt, dann schenkt ihnen die krasseste Herde. Servus, pfiat euch, bis zum nächsten Mal.